Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Werbung in der Man Cave, heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans, denn es gibt eine neue App in Deutschland, quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch, und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin. Denn Egmont, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben, und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat, und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone. Ladet euch die App runter und macht es einfach. Es ist wirklich spielend einfach. Ich habe es selber auf dem Handy und ich finde es wirklich super, weil ich so selten Comics in die Hand nehme, aber das finde ich einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin interessiert, dann schaut auf jeden Fall bald rein, denn es gibt jetzt gerade noch ein Angebot, das gilt bis Ende September bei denen auf der Seite. Da kriegt ihr quasi 3 Monate zum Preis vom einen, nämlich für 9,99 €. Danach kostet es regulär 9,99 €. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo, das kostet 99,99 €. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de/mancave. Ich finde es mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Habe richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi. Leute, was geht? Es ist die 100. Ausgabe der Man Cave. Wir reden heute über Blue Beetle, wir reden über Ahsoka und wir reden über eine der besten Serien aller Zeiten. Wir reden natürlich über die 2. Staffel von The Bear. Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo hier bei mir, Maxe, aka Rockstar, in der Man Cave, in der 100. Ausgabe. 100 Folgen Solo-Geplapper. Und ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe einfach nichts vorbereitet. Was aber auch okay ist. Ich habe da nämlich lange drüber nachgedacht, ach, machen wir irgendwie ein Gewinnspiel, wollen wir es größer zelebrieren. Aber es wäre sich selber unnötig auf ein Podest gestellt, weil ich sag, wie es ist, die Man Cave ist was für Liebhaber, das ist was für die Lovers da draußen, denn hier ist die Community nicht überschaubar, aber sie ist halt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei Nukular drüben, und ich glaube, man muss jetzt hier nicht gegenseitig nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, auch das haben wir schon wieder so lange und das und das und das, sondern es ist einfach schön, dass es das so lange gibt, und es ist schön, dass ich das seit so langer Zeit machen kann, und deswegen von mir ein sehr großes, aufrichtiges Danke an die treue Community, weil man muss wirklich sagen, in diesen 100 Ausgaben gab es keine großen Ausschläge nach unten oder nach oben, was die Hörerzahlen angeht. Die sind einfach sehr, sehr konstant, und das ist in der Zeit, wo es sehr viel Podcasts gibt und wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die Content produzieren in jeglicher Form, YouTube, Twitch, Podcasts, whatever. Es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten von Output, ist es doch schön, eine Konstante zu haben. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich diese Konstante habe und deswegen weitermachen kann, dass ich mit meinem Podcast die Möglichkeit habe, auch Geld zu verdienen. Ich meine, ihr wisst, ich habe viele Projekte in den letzten Jahren hinter mir gelassen im Podcast-Sektor. Ich habe erst jüngst dieses Jahr das Autokino verlassen. Ich habe in den Jahren davor 2 Staffeln von den Binge Boys produziert mit Dominik zusammen für Funk. Ich habe 1 Staffel von der Umschlag produziert für Funk. Ich habe, was habe ich noch alles gemacht? Ich war natürlich Teil vom Rumblepack Gaming Podcast. Da weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich dabei war. Ich weiß, dass ich 4 Jahre dabei war, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen das waren. Kann ja auch keiner mehr nachgucken, weil es ja gelöscht wurde. Schönen Gruß immer an Jules an der Stelle. Und war noch irgendwas? Achso, natürlich das Projekt mit meinem Papa für Kabel 1, was nach 2 Staffeln auch wieder abgeblasen wurde. Also ich war, sage ich mal, viel beteiligt, habe viel gemacht und am Ende des Tages bleiben einfach die Man Cave und Radio Nukular eisern stehen und sind für euch da, wenn ihr Podcast-Unterhaltung braucht. Und ich finde, das ist immer noch ganz geil, dass Nukular jetzt inzwischen seit über 9 Jahren existiert. Das ist schon krass. Und auch, dass die Man Cave jetzt hier gerade sich in ihrem fünften Jahr befindet und über 100 Ausgaben machen konnte, das ist schon sehr, sehr schön. Deswegen einfach nur vielen, vielen lieben Dank. Ehrliches, aufrichtiges Danke. Ich kann gerade nicht so viel vorbereiten für sowas, weil ich ja natürlich auch ein bisschen gucken muss, dass ich Content von Filmserien und Spielen konsumiere, ja, damit ich quasi auch hier was habe, worüber ich reden kann, weil sonst sitzen wir hier und ich blabber einfach nur ein bisschen in die Leere. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, so, ey, wir machen jetzt hier noch eine große Feier und Gewinnspiel und sich selber auf die Schulter klopfen und wieder so, ich bin da einfach nicht so ein Fan von. Ne? Ich bin inzwischen so, mir ist es eher alles unangenehm. Wenn mal was Cooles passiert, wo ich sage, so, ey, das ist richtig geil, das muss zelebriert werden, mache ich das auch. Aber momentan bin ich eher so, ey, alles geil, einfach danke, lass weitermachen. Ich war auch dieses Jahr nicht auf der Gamescom, wie ihr sicherlich gemerkt habt und wie ich es ja auch schon im Vorfeld angekündigt habe, ein paar Mal durch die Blume, was mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat, weil man dann sieht, alle sind auf der Gamescom und alle haben eine gute Zeit und alle sind irgendwie am Lachen und Machen und Feiern und hier und da und coole Meetings, coole Leute, alle schütteln sich die Hand und ich glaube, fürs Connecten ist es auch immer ganz gut, auf die Gamescom zu gehen, aber ich stecke ja momentan immer noch in der Schreiberei für mein Programm und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nee. Es gab am Freitag so ein, das hat mich ein bisschen genervt. Am Donnerstagabend saß ich sehr, sehr lange, bis mitten in der Nacht hier und habe abgewogen, gehst du jetzt irgendwie hin oder nicht, weil ich hatte Freikarten oder ich hatte eine Guestliste Platz für die Rocket Beans auf der Dosenbeats von den Jungs und dachte so, okay, gehst du hin, gehst du nicht hin, gehst du hin, gehst du nicht hin, wie machen wir es denn? Und ich bin dann nicht hingegangen, aber war auch dann am Ende froh, das nicht gemacht zu haben, weil einfach natürlich, ich muss am Samstag im Laden stehen, ich muss schreiben, ne? Ich habe gerade so viel um die Ohren und ich muss auch mal vielleicht einfach einen Tag so chillen. Mir fehlen soziale Kontakte und ich bin froh, wenn diese Tour auch einigermaßen in den Vorbereitungen abgeschlossen ist und ich wieder mehr machen kann, weil momentan ist es wirklich so, dass ich schon sehr, sehr hier so für mich bin. Ne? Ich bin so gerade in diesem Aufbaumodus, ja, viel Sport, viel schreiben, viel arbeiten. Was für manche Leute klingt so, oh ja, bitte pass auf dich auf. Und ich muss sagen, mir geht's damit total gut. Also ich mache das total gern, wenn ich meinen Tag dazwischen habe, wo ich sage, heute baue ich eine Lego und gucke eine Serie. Ist das für mich absolut cool. So, und ich arbeite ja auch zum Glück sehr gern. Ich schreibe sehr gern. Ich mache sehr gerne Sachen für NTG. Ich mache gerne Podcasts, so, das ist für mich alles immer eine Erholung. Ich streame super gerne, also das ist alles geil, deswegen keine Sorge. Ich gucke schon nach mir und ihr habt da das große Glück, dass die Sachen, die mir viel Spaß machen, auch dafür sorgen, dass ich Output habe. Das ist gut. Bevor wir gleich in die ganzen Reviews gehen, denn ich habe heute, wie schon im Intro angekündigt, ein bisschen was vor. Ich habe heute unter anderem ein Spiel mitgebracht, Blasphemous 2, ein Metroidvania, hat einen zweiten Teil bekommen. Das erste haben wir damals auch, glaube ich, hier besprochen. Dann habe ich Blue Beetle im Kino gesehen, den neuen DC-Film. Und es sind 2 Serien auf Disney Plus gestartet. Eine schon vollständig erschienen, die andere mit 2 Folgen. Die Rede ist natürlich von The Bear, ja, und die ersten 2 Folgen von Ahsoka, der neuen Star-Wars-Serie, auf die ich ja schon mich sehr gefreut habe. Für die Menschen, die Ahsoka sehen und mehr über Ahsoka wissen wollen, habe ich natürlich, wie versprochen, mein Podcast We Have Spoken, beziehungsweise heißt er jetzt im Untertitel A Spoker, auf Patreon wieder ins Leben gerufen. Denn es gibt natürlich wieder sehr viel, was man wissen kann und wissen sollte und auch an Easter Eggs, was in dieser Serie versteckt ist. Ich habe gerade kurz gezögert, weil mir eingefallen ist, ich wollte noch was drunter posten in die letzte Folge, ein Video, was ich geguckt habe, und ich habe es natürlich vergessen. Ich bin einfach eine Pappnase. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt gerade auf Patreon erschienen. Die erscheinen immer so donnerstags, denke ich mal, relativ zeitnah zum Release der Folge auf Disney Plus. Die sind ja immer mittwochs und ich gucke, dass ich auf jeden Fall immer donnerstags damit soweit durch bin und euch dann quasi die neuesten Easter Egg und Deep Dive Talk zu Ahsoka bieten kann. Generell ist mir noch was aufgefallen, ein wichtiges Argument, weil wir da letzte Woche oder vor zwei Wochen in der letzten Ausgabe viel drüber geredet haben. Und zwar wegen der Kritik mit der Werbung und sowas. Wenn euch Werbung wirklich so sehr stört, ne? Also gerade jetzt die am Anfang und die in der Mitte, so diese eingespielten Werbungen über Acast. Leute, wisst ihr, dass wenn ihr Patreon macht, ja, dass ihr da die Werbung nicht drin habt? Ich sag's nur, weil da sind die Folgen ja auch hochgeladen im Early Access. Also ihr kriegt sie A früher und ihr kriegt sie ohne Werbung. Ja, das ist natürlich für euch, wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall praktischer. Aber das kostet euch dann halt ein paar Groschen, ne, im Monat. Müsste man halt wissen, ob das einem wert ist, ob man sagt, ich skippe die Werbung oder ey, ich höre das einfach lieber am Fluss. Am Fluss, ja, ich setze mich so hin, höre das am Fluss, gucke den Fischen zu, guck mal ein bisschen ins Gras. Nee, also ich höre die gerne so am Flow durchlaufend. Oder ich kann auch selber mal kurz das Handy zur Hand nehmen und skippen. Geht natürlich, ne? Also wie gesagt, Patreon immer eine gute Sache. Kann man mich supporten, kann man Podcasts ohne Werbung hören, kann ihn früher hören, kriegt noch Sonderformate, kriegt Zugang zum Discord. Ist geil. Ist ein gutes Ding. Also checkt das gerne mal ab. Ansonsten natürlich noch mal der kleine Verbraucherhinweis, dass die Streams weiterhin jeden Montag und jeden Donnerstag laufen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ist alles auf YouTube gespiegelt. Auch das macht sehr Spaß. Auch da wächst und gedeiht alles sehr gut. Es gibt immer mehr Abonnentinnen. Es gibt immer mehr Videos. Crystal ist super fleißig. Hat jetzt letzte Woche wieder 3 Videos hochgeladen. Wir gucken immer noch so ein bisschen auch da natürlich anhand der Klickzahlen. Was mögen die Leute mehr? Was mögen sie weniger? Man weiß auf jeden Fall, ihr mögt ein bisschen Quatsch-Content wie die Lecker-Lecker-Familie. Ihr mögt ein bisschen Zeug, wenn ich auf Wholesome Imbissbuden reacte. Deutschrap findet ihr manchmal gut, manchmal nicht so gut. Lokana findet ihr okay. So, da kann man so ein bisschen abwägen, was interessiert die Leute und was eigentlich nicht so. Dementsprechend schaut da gerne mal vorbei, Nerdy30Time auf Twitch sowie auf YouTube. Link findet ihr auch natürlich in den Shownotes. Ich sehe gerade, da fehlt aber der YouTube-Link, den packe ich noch rein. Und dann steht ja gerade die Tour im Raum. Ich schreibe sehr, sehr viel an der Tour rum. Hab viel um die Ohren damit, ja, weil ich natürlich eine fleißige Maus bin. Ich schreibe wieder alles soweit alleine. Dieses Mal aber mit, sage ich mal, zumindest kontrollierenden Augen, die nur im schlimmsten Notfall eingreifen und sagen, hey, nee, mach mal nicht so. Aber aktuell komme ich so ganz gut alleine durch, schreibe da abends mein Zeug, verliere mich da in irgendwelchen wahnsinnigen Tunneln mit 1 Million verschiedenen Ideen, schreibe irgendwelche kuriosen Geschichten. Und am Ende wird dann ausgelotet, was davon alles ins Programm kommt und was nicht. Ich habe jetzt einen roten Faden. Ich habe jetzt, glaube ich, so 70% des Programms fertig. Ich werde wahrscheinlich die Woche so das Grobe abschließen. Ich bin ja immer spät dran, aber dafür auch zum Glück schnell. Ja, das ist, klingt auch, nee, egal. Auf jeden Fall toll, dass es so ist. Es war ja auch bei Coppelpot so, es war auch beim letzten Comedy-Programm so. Ich kündige was im Frühling an und kümmere mich dann eigentlich erst im späten Sommer drum, dass sowas wird. Aber da liegt auch die Spannung drin, finde ich, ne? Ist auch einfach irgendwie ganz gut. Naja, das soll noch das gewesen sein. Ansonsten müssen wir natürlich nochmal, diese Werbung bleibt hier natürlich immer drin. Ja, das tut mir natürlich leid, aber diese Werbung muss hier natürlich drin bleiben, denn wir reden nochmal ganz kurz über Holy, denn Holy hat nochmal einen kleinen Aufschwung bekommen, was die Restocks angeht. Die haben nämlich nochmal bei ihren Energy Drinks die letzten Wochen gut nachgerüstet. Und ihr wisst ja, dass ihr, wenn ihr bei Holy einkaufen wollt, also für die Leute, die jetzt gerade den Podcast hier zum ersten Mal hören oder beim letzten Mal nicht zugehört haben, uns vergessen haben, Holy ist ein langer Partner dieses Podcasts und auch von Radio Nukular. Das sind Freunde von uns und die verkaufen zum Beispiel selbst anrührbare Eistees, die ich sehr, sehr liebe und auch bevorzuge, und auch selbst anrührbare Energy Drinks. Das Besondere ist, dass die ohne Zuckerzusatz sind, dass die ohne besondere Schadstoffe sind, dass die einfach ein bisschen besser funktionieren und ein bisschen besser für euch sind als jetzt, sage ich mal, andere Energy Drinks, weil kein Zucker, kein Taurin und so weiter und so fort. Ne? Also die bessere Alternative, sage ich mal. Man muss sich das selber anrühren. Das heißt, man muss nicht irgendwie kistenweise Zeug hochschleppen, sondern das Zeug ist sehr komprimiert. Ihr müsst das einfach mit Wasser anrühren und dann geht's los. Und es gibt ja jetzt den neuen Energy Drink, der vor einiger Zeit online gegangen ist. Ah, der ist schon wieder ausverkauft. Deswegen habe ich ihn gar nicht, erwähne ich gar nicht. Aber den Apple Alligator, den gibt es zum Beispiel noch. Es gibt die Pomegranate Piranha, das ist eine sehr, sehr geile Sorte von den, also ich rede jetzt von den Energy Drinks. Raspberry Raptor ist ja so einer ihrer ersten, ja, also so Himbeer und Yuzu oder auch den Fruity Frog mit Mango, Maracuja und Ananas, den finde ich auch ganz geil. Der saure Apfel ist halt der vom Apple Alligator. Das könnt ihr mal einfach auschecken. Ja, viele Sorten auch gerade ausverkauft, wie ich hier sehe. Peach Panther ist ausverkauft, Lemon Lizard ist ausverkauft, Cactus Camel ist ausverkauft. Aber wir gucken jetzt mal eh noch meine Lieblingskategorie rein. Und zwar die Eistees. Was gibt's da gerade? Damit ich nicht was Falsches euch predige. Ach, der Eistee Pfirsich ist schon wieder ausverkauft, seht ihr? Wahrscheinlich wegen uns. Naja, Lime Matcha Mint Grüntee finde ich ganz geil. Apple Green Tea ist geil. Acai ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Schnack, aber mögen die Leute auch. Ist halt am Ende eine Geschmackssache. Probiert euch einfach mal aus. Es gibt ja auch Probierpacks. Hier 7 leckere Sorten mit 14 Portionen für 19,99. Jetzt kommt der Clou, wenn ihr bei Nukular die Codes einlöst. Einmal Nukular als Erstbesteller. Einfach das Wort Nukular großgeschrieben. Dann könnt ihr 5 Euro sparen auf eure erste Bestellung. Und wenn ihr Nukular 10 eingebt, dann bekommt ihr 10% auf jede weitere Bestellung. Also selbst wenn ihr das 100. Mal bestellt, könnt ihr damit 10% sparen. Und das ist natürlich gut. Ja? Also versorgt euch doch gern mal mit Holy. Und das Schöne ist, dass wir momentan noch immer mit denen noch Gewinnspiele haben. Das heißt, ihr kauft nicht nur günstiger mit unseren Codes ein, sondern ihr habt auch immer noch die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen, wenn ihr über den Code einkauft. Momentan ist das eine Nintendo Switch, die sogar Nukular gebrandet ist. Also das heißt, die sieht auch nochmal besonders special aus und ist richtig, richtig geil. Letztens gab es ja eine PlayStation 5, schon zweimal sogar. Einmal Holy gebrandet, einmal Nukular gebrandet und jetzt gibt es gerade eine Switch. Also das läuft auch immer schön weiter. Deswegen guckt doch einfach mal gerne rein. Den Link zu Holy, weareholy.com, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Gut, und damit soll es auch gewesen sein mit der Werbung, damit wir auch damit durch sind. Das ist die einzige Werbung, die ihr in diesem Podcast hört, auch wenn ihr Patreon habt. Ne? Es ist halt so, aber so ist es halt part of the deal, meine Lieben. Wollen wir auch gar nicht mehr lange drum herum reden, dann lass uns doch mal über ein Spiel reden, was ich zumindest angespielt habe. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan des Genres Metroidvania. Ich kann mit Metroidvanias immer viel anfangen, habe schon immer gerne Metroidvanias gespielt. Metroidvanias sind ja diese Spiele, bei denen man quasi, also meistens Plattformer, sowas wie Ori and the Blind Forest oder natürlich auch Metroid und Castlevania, die zwei Spiele, aus denen sich dieser Titel ergibt. Und das letzte, das Illusion Island, was ich gespielt habe, das Mickey Mouse Spiel, was wir vor 2 Ausgaben besprochen haben, das war ja auch zum Beispiel von Metroidvania angelegtes Jump'n'Run. Und Blasphemous ist auch ein Spiel aus diesem Genre. Es gibt schon den ersten Teil, jetzt ist Blasphemous 2 erschienen für Xbox, für PlayStation, für Switch und für PC. Und Blasphemous zeichnet sich zum einen durch seinen sehr, sehr, sehr krassen Look aus. Also es ist zwar ein Pixel-Spiel, also es hat, glaube ich, wahrscheinlich hat es 32-Bit, würde ich jetzt mal sagen, von der Aufwendigkeit. Es ist jetzt kein typisches Super-Nintendo-Spiel, es geht noch ein bisschen mehr. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr krass detailliert. Sieht super heftig aus. Und die Animationen und die Sprites sind halt heftig. Also das Design der Figuren ist halt ultra krass. Es ist sehr Dark Souls-mäßig. Es ist ziemlich eklig auch teilweise. So dafür, dass es nur so ein 2D-Spiel ist, sieht schon teilweise richtig spooky aus und richtig eklig aus und schafft eine tolle Atmosphäre, hat eine tolle Musik, ist toll in Szene gesetzt. Der erste Teil war großartig. Auch natürlich knifflig schwer. Und der zweite setzt da eigentlich genau so an. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch natürlich mit so Art Perks zu versorgen. Ihr habt so Plätze dafür, da könnt ihr euch dann so Statuen, die ihr im Laufe des Spiels findet, einsetzen. Könnt eure Skills verbessern und könnt auch natürlich euch, am Anfang habt ihr die Auswahl aus 3 verschiedenen Waffen, die ihr auswählen könnt. Ich glaube, ihr habt auch die Möglichkeit, die nochmal an einem Punkt im Spiel zu ändern, wenn ihr euch dafür entschieden habt. Und sagt, das gefällt euch doch nicht. Also ihr habt nochmal die Möglichkeit auf einen Switch. Ihr habt einen Skilltree natürlich, bei dem ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt. Und ja, dann müsst ihr euch quasi mit den Fähigkeiten, die ihr habt, durch die Welt schnetzeln und müsst einfach immer neue Möglichkeiten freischalten. Ja, zum Beispiel irgendwie die Wände hochspringen, gewisse Sachen wegsprengen können und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nur angespielt, also mein Wissen beruht jetzt auf den ersten 2 Stunden. Aber bis dato finde ich es wieder sehr, 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 sehr gut. Ich finde es leider teilweise bockschwer. Also ich finde es teilweise wirklich sehr, sehr hart, weil es schon krass ist. Und auch immer, wenn man stirbt, geht ja quasi so ein Teil des Magic-Balkens, der geht ja dann flöten, der wird immer kleiner. Und da muss man zwar Teile einsammeln, die man da, wo man gestorben ist, und die heben das auch wieder auf. Aber teilweise, wenn man zu oft stirbt, dann hebt das nicht mehr alles auf. Und dann muss man in so eine Kirche gehen und muss quasi Beichte ablegen und dann wird das wieder freigespielt. Zur Story kann ich euch gar nicht so viel sagen, weil es alles so sehr Fantasy-mäßig ist und auch ein bisschen so religiös angehaucht. Es spielt natürlich sehr, sehr viel mit Dämonen, es spielt sehr, sehr viel mit Brutalität, es spielt sehr viel mit der Kirche und es hat so ein bisschen diesen sich opfern. Ist das so? Ist das bei der Story so? Sich opfern für die gute Sache oder das Verfluchte? Ach, keine Ahnung. Ey, ich sag euch, es ist 100 Folgen, keine Ahnung. Das ist das Motto von der Man Cave. Ey, mir sind halt so Storys bei so Spielen, ne? Und ich weiß, da werden jetzt Leute zusammenzucken und werden sagen, Max, das geht doch nicht, das kannst du nicht sagen. Ey, mir sind so Storys wirklich scheißegal. Mir ist die Geschichte von Blasphemius wirklich scheißegal. Das sieht alles mega geil aus, das ist obernice. Ich liebe die Atmosphäre. Ich finde, das sieht alles super fresh aus. Ich habe richtig Bock, das zu zocken. Aber ich muss leider sagen, es turnt mich inhaltlich, also was die Story angeht, wirklich gar nicht. Ich gucke mir das so an und es rauscht einfach an mir vorbei. Das war beim ersten Teil so und das ist auch beim zweiten Teil so. Und das ist auch absolut okay. Wenn man da Bock hat auf die Lore, ey, überhaupt kein Blaming, ne? Im Gegenteil, ich finde es ja geil, wenn Leute, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ist ja schön, wenn der das auch quasi anerkennt. Aber mir gibt es halt gar nichts. Ich kann euch eher was dazu sagen über Atmosphäre, wie gut sich das anfühlt, wie gut das aussieht und ey, in der Hinsicht ist das Ding wirklich auf jeden Fall richtig geil und es ist wahrscheinlich einfach, dass die größte Kritik daran ist einfach, dass Blasphemius wahnsinnig schwer ist. Also jetzt, wir reden jetzt nur von den ersten 2 Stunden, ich hatte schon Passagen, die mich wirklich genervt haben, weil ich mir dachte, ey Leute, das ist ein bisschen zu viel hier gerade. Ne? Und ihr habt ja auch immer nur gewisse Speicherpunkte, die relativ weit hinten liegen, so. Ihr müsst dann immer diese Schreine freispielen und das ist dann quasi der nächste Speicherpunkt und natürlich, das Metroidvania-Genre gilt generell nicht als leicht. Auch Metroid, in welcher Form auch immer, war jetzt nie besonders easy, muss man schon mal sagen. Auch das letzte nicht, das Dread und so. Aber es ist schon nochmal was Besonderes hier in dem Fall, weil es schon wirklich auch nochmal ein bisschen mehr knuspert so, ne? Und Blasphemius hat zum Beispiel einen anderen Flow als Ori and the Blind Forest. So. Also das ist schon dadurch, dass man auch viel mehr kämpfen muss und sowas. Und Ori and the Blind Forest läuft auch viel über Geschwindigkeit und so und über ein bisschen Geschicklichkeit im Fluss des Spiels. Und hier geht es halt schon auch eher um Kämpfen, Blocken, ja, im richtigen Moment blocken, die richtigen Attacken können, weil man ja auch immer seine Attacken weiter ausbaut und sowas, mehr Möglichkeiten hat. Das ist schon auf jeden Fall alles ein bisschen skillbasierter, geht mehr in Richtung Dark Souls, ja, Salt and Sanctuary und so weiter und so fort in so eine Richtung. Also macht euch auf ein ekelhaftes, geiles, aber sehr ekelhaftes Design bereit und auch auf einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und das ist so das, was ich aus den ersten 2 Stunden euch mitgeben kann. Ich finde es aber trotzdem grandios und muss es euch deswegen natürlich trotzdem empfehlen. Ja, alles andere wäre Blasphemie, würde ich sagen. Gut, dann schaut da gerne mal rein. Gibt es, wie gesagt, für die Xbox, für die Switch, für die PlayStation und für den PC. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der mich wirklich überrascht hat. Die Rede ist von Blue Beetle. Ich mache mir mal ganz kurz mein IMDb auf, damit Schauspielernamen richtig gesagt werden. Und zwar Blue Beetle ist ja der neue Film von DC. Und ich glaube auch der Anfang des neuen DCEU, was quasi James Gunn jetzt so ins Leben gerufen hat, auch wenn er da nicht wirklich dran mitgearbeitet hat. Regie hat Angel Manuel Soto gemacht, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Ich gucke jetzt auch nicht, was der sonst so gemacht hat. Und die Hauptrolle übernimmt Xolo Mariduena, ein mexikanischer Schauspieler. Und generell muss man sagen, ist der Cast und der Schauplatz von Blue Beetle ja, ist ja in Mexiko spielend. Und man versucht bei dem Film schon sehr krass, sich diesem Thema zu widmen und auch respektvoll zu nähern. Und das finde ich gut, weil das dann nicht so wirkt wie ein Klischee an Klischee und irgendwelche großen Hüte und sonst was, sondern das hat alles schon irgendwie so seinen, hat alles schon seinen Platz und seinen Sinn. Im Vorfeld war es ja bei Blue Beetle für mich so, ey, ich habe das gesehen und dachte mir so, okay, das sieht irgendwie alles ziemlich generisch aus. Also Blue Beetles Trailer oder die Trailer von Blue Beetle waren nicht so, dass man sagen kann, wow, den muss ich sehen. Und als dann die ersten Reviews aus den Staaten aber kamen und auch sehr, sehr viele Fans sich dazu geoutet haben, dass das ein toller Film ist, der viel Spaß macht und sich ein paar richtige Blue Beetle Ultras gebildet haben, hat man schon gemerkt, okay, das ist ein bisschen mehr als jetzt nur der 150. generische Origin-Story-Film zu irgendwelchen Superhelden. Und dann bin ich doch relativ schnell ins Kino gerannt, weil es auch in den Tagen so unfassbar heiß war und war dann am Donnerstag, lief er ja an, ich war freitags im Kino, direkt nach Release und habe mir gedacht, so, ich schaue jetzt einfach mal rein, weil was soll schon schief gehen? Im schlimmsten Fall siehst du einen schönen Film, im besten Fall siehst du einen tollen Film, der dich überrascht und im schlimmsten Fall siehst du einen Film, der nicht so doll war, über den du dann schön lästern kannst und außerdem warst du bei einer Klimaanlage. Das ist doch auch schön, mitten in diesen heißen Tagen, wo es hier so 34, 35 Grad war. Und was soll ich sagen? Ich bin rausgekommen und war relativ begeistert, weil es ist bei Blue Beetle so. Es ist natürlich eine absolut generische Story. Ja, es ist, ey, er kriegt irgendwie über so einen blöden Zufall diesen Blue Beetle überreicht, weiß nicht richtig, was das ist, guckt sich das an mit seiner Familie und auf einmal wird er halt quasi in diesen Superhelden verwandelt, weil der Blue Beetle sich seinen Host ja selber aussucht. Und auf einmal ist er ein Superheld und muss damit lernen, umzugehen. Und natürlich gibt es Leute, denen gefällt es nicht. Das ist der grobe Plot. Und es klingt erstmal alles wie, ja, okay, das haben wir jetzt wirklich in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, seit es Superheldenfilme gibt, seit das MCU so groß geworden ist, wirklich 100 Mal gesehen. Aber in diesem Genre gibt es ja auch Qualitätsunterschiede. Es gibt Filme wie ein Iron Man, es gibt Filme wie ein Ant-Man, es gibt einen Film wie ein Guardians, die durchaus verstehen, alte Geschichten gut und neu zu erzählen. Und auch im DC-Universum kann das passieren. Ich meine, dieses Jahr hat DC The Flash rausgehauen, Film, der jetzt an der Kinokasse nicht gerade gut performt hat, aber der ja zum Beispiel von mir und auch von ganz, ganz vielen anderen Fans wirklich gelobt und geliebt wird, so, weil er ein unterhaltsamer, schöner Film ist, der wirklich Spaß gemacht hat. Und man kann Superheldengeschichten auch im Jahr 2023 schön, interessant und vor allem auch emotional erzählen, ohne dass es dabei zu cringy wird. Und Blue Beetle hat in ganz, ganz vielen Hinsichten ein gutes Händchen dafür, die Sache anders zu erzählen, als wir es vielleicht erwarten. Weil ich arbeite jetzt mal so ein paar Punkte raus. Ein Punkt, den ich an dem Film sehr mag, ist generell seine Familie. Die Familie Reyes heißt sie, Reyes. Das ist die Geschichte von Chem. Das ist ja die Hauptfigur. Und er ist quasi, kommt vom Studium, er ist sehr intelligent, aber er kann nichts wirklich mit seinem Job anfangen. Und er geht dann so zurück zu seiner Fam und die sind halt alle so, die lieben ihn halt sehr so. Und das ist eine sehr, sehr zusammenhaltende Familie und die haben noch so einen leicht bekloppten Onkel, ja, Rudy. Und der ist so ein bisschen so Verschwörungstheoretiker und hat so ein bisschen Dachschaden. Aber alle sind irgendwie herzlich zueinander und halten zusammen und fahren sich auch mal übers Maul und sowas, aber es ist halt so eine sehr klassische, traditionelle Familie, die sehr, sehr zusammenhält. Und das sorgt dafür, dass das schon mal einen ganz, ganz tollen Vibe hat, weil wir meistens Filme sehen, da ist der nicht mehr da, da ist jemand tot, die sind geschieden, die reden nicht mehr miteinander und sowas. Und das fand ich irgendwie fast schon eine klassische, aber auch gelungene Abwechslung zu sonst den zerrütteten Familien, die wir sehr, sehr viel im Film und Fernsehen sehen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, weil das irgendwie Werte vermittelt hat, die einfach irgendwie auch mal wieder, obwohl sie so traditionell sind, so erfrischend wirkten. Und das hat mir gut gefallen, weil diese Dynamik der Familie auch dafür sorgt, dass dieser Film ganz viel Emotionen hat, die er sonst nicht hätte. Es geht ganz viel um Zusammenhalt, es gibt eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Szene rund um den Vater, wie die Familie dann da agiert und sich verhält. Das ist ganz, 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 ganz toll und das ist natürlich die Quintessenz daraus, wenn man sich dafür entscheidet, so eine intakte Familie, sage ich mal, zu zeigen mit Großmutter, verrücktem Onkel und so weiter und so fort. Und das tut gut und wirkt komischerweise, wie gesagt, trotz der traditionellen Art sehr, sehr erfrischend. Dann macht der Film generell viel richtig, was die Action angeht. Man hat sehr, sehr gute Action-Passagen, die auch Spaß machen, die natürlich auch da hier Ham bzw. Blue Beetle ja quasi ein Kostüm trägt, auch von einem anderen Schauspieler, von einem anderen Stuntman gut getragen werden können, ohne dass es großartig auffällt. Deswegen wirken die Kämpfe oft ziemlich geil und ziemlich dynamisch. Und selbst der wahnsinnig generische Bösewicht, ja, wirkt am Ende, ich glaube, wie heißt er, Carapax? Selbst der hat am Ende einen Moment, der in A, einem guten Kampf endet, also sieht einfach gut choreografiert aus, aber auch, und das rechne ich dem Film dann besonders hoch an, ich dachte bis zum Schluss, naja, beim Bösewicht haben sie halt wirklich komplett mal wieder verzichtet, irgendwas Cooles mit dem zu machen. Der ist einfach nur die Waffe von dieser Victoria Court, die gespielt wird von Susan Sarandon, die halt einfach diesen Blue Beetle haben will und er quasi ihre ausführende Hand ist. Aber er hat am Ende auch nochmal einen krassen emotionalen Moment. Und dieser Moment ist ganz, ganz stark und hat mich richtig krass gekriegt, weil ich mir dachte so, wow, selbst dieser doch irgendwie im ersten Moment unbedeutenden Figur, so ein Handlanger einfach nur, wird noch eine gewisse Tiefe verliehen. Dazu mag ich an dem Film auch seinen Humor. Er hat ein paar sehr, sehr gute Witze. Ein Witz, wo ich laut schreiend im Kino gelacht habe, den werde ich jetzt nicht spoilern, weil er soll euch überraschen, aber es gibt irgendwann den Moment, wo sie quasi die Höhle, wie heißt denn das sowas? Ja, die geheime Station. Manchmal fehlen mir so Wörter. Die geheime Basis finden von dem Blue Beetle-Vorgänger vor Chem. Und da kommt dann der Onkel rein, Rudy, und sagt was über Batman. Und das habe ich nicht kommen gesehen, da habe ich laut schreiend in meinen Kinosessel gebrüllt und bin durchgedreht, weil ich wirklich war so, wow, das habe ich nicht gesehen. Und es gibt ja dann auch noch dieses ganze anbandelnde Liebesverhältnis zwischen Ham und Jenny. So, Jenny ist quasi die ihm diesen Blue Beetle gibt und die dann auch mit ihm zusammenarbeiten muss. Und auch wie die beiden sich ineinander verlieben. Weil es ist mir dann auch bei dem Film aufgefallen, wenn wir uns verlieben, ne? Also wenn ich jetzt so an mich denke in meiner Jugend, in der Zeit nach der Pubertät, meine ersten Freundinnen und so weiter und so fort, auch bis heute. Wenn es Personen gibt, die ich treffe, die ich ganz toll finde, dann ist ja auch so ein bisschen der Hormonhaushalt verrückt. Ja, und ich finde, dieser Film schafft es, uns auch so ein bisschen ein realistisches Bild zu geben von jungen Leuten, die sich ineinander verlieben und die dann, ich sag's jetzt mal ganz plump, auch so geil aufeinander sind. Weil es gibt so zwei, drei Sachen, der Film macht zwei, dreimal was man in diesem Genre nicht erwartet und was man in diesem Genre nicht kennt. Und das ist einfach schön. Nicht, dass ich sage, er ist unter der Gürtellinie oder er ist irgendwie verfehlt sein Ziel oder sonst irgendwas. Der hat auch ein, zwei Gags, die ich blöd finde. Ich sag jetzt mal, wenn sie das Beetle-Raumschiff finden und damit irgendwo landen in dieser Basis, später dann bei den Bad Guys, da ist eine Szene, wo ich sage, ach Leute, wirklich, das ist ja wie aus einer Ren und Stimpy-Folge hier. Also da funktioniert nicht alles, aber er hat schon Momente, wo der glänzt. Er hat Momente, wo der ganz, ganz stark glänzt durch Emotionen, durch Humor, durch Realismus, durch ein besseres geschriebenes Verhältnis zwischen Figuren, ein paar gute Gags, die sehr, sehr krass funktionieren, durch Emotionen, wo ich nicht Emotionen vermutet habe, durch einen schönen Aufbau, der Film ist losgelöst von DC, er erwähnt mal Flash und Batman, aber das kann ja jeder Film auf der Welt machen, weil das einfach mit die bekanntesten Superhelden der Welt sind, so Batman, Superman und The Flash, so, das kann man schon mal machen. Deswegen ist die Referenz, also das ist das Minimum an Referenz, was da drin ist, aber das ist auch wirklich, also das ist fast schon Allgemeinbildung meiner Meinung nach, das hat nichts mit Referenz auf irgendwelche anderen 10 Filme zu tun, was den Film auch entspannter macht, ihn alleine zu schauen. Man muss nicht wieder 20 Sachen davor gesehen haben, um irgendwie noch was, um das alles zu verstehen, sondern der Film steht für sich alleine. Und dann gibt es noch einen ganz großen Pluspunkt. Und der macht den Film halt wirklich nochmal, hebt den nochmal auf eine nächste Stufe, was die Qualität angeht. Und zwar ist das der Soundtrack. Weil man hat sich beim Soundtrack einfach dafür entschieden zu sagen, ey, passt mal auf, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das Ding so richtig geil. Wir geben dem Ding so einen 80s Soundtrack. Aber so Stranger Things mäßig, also große Synthi-Flächen, groß angelegt, ja. Das Ganze macht Bobby Krillick, beziehungsweise The Hexen Cloak. Wenn es das hier laut, ich hatte das schon mal gegoogelt, direkt nach Kino-Release, weil ich so begeistert davon war. Und all das sorgt dafür, dass Blue Beetle sich ganz krass vom Einheitsbrei der Superheldenfilme, in denen zum Beispiel für mich Quantumania dieses Jahr 100% runtergefallen ist, oder auch andere DC-Filme wie Aquaman und sowas, ne, so diese ganzen Sachen. Also, dass dieser Film sich schon davon abhebt und uns eine schöne, eigentlich generische Origin-Story präsentiert, aber die durch seine Zutaten so aufwertet, dass uns das am Ende nicht so vorkommt wie der 0815 Superheldenfilm, der mir nichts gibt. Wenn man diese Elemente erkennt und auch für die sich zuordnen kann. Es gibt natürlich Leute, die gehen da raus und finden den wahrscheinlich einfach nur albern oder doof oder sehen die falschen Dinge. Aber wie gesagt, die Emotionen, die Familie, die Gags, die Präsentation, der sieht auch gut aus, der hat schöne Animationen und sonst irgendwas. Der Film macht Spaß. Der Film macht definitiv Spaß und wirkt hochwertig. Und dieser Soundtrack dann noch so als das i-Tüpfelchen obendrauf. Blue Beetle ist wirklich ein anderer Film. Anders als man ihn vielleicht vermutet in dem Genre. Und dementsprechend kann ich euch den wirklich ans Herz legen. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich war Blue Beetle gegenüber sehr, 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 sehr zynisch. Ich hatte ein sehr, sehr großes Maul im Vorfeld und war so, ey, das Ding wird so beschissen, das wird so schrottig. Und naja, turns out ist tatsächlich nicht so. Dementsprechend freut es mich natürlich und ja, freut es euch vielleicht auch. Das Ding macht wirklich Spaß. Guckt es euch an. Läuft jetzt noch im Kino, supportet den Film. Der hat ein bisschen schweren Start gehabt. Ich glaube, er hat jetzt ich guck mal ganz kurz in die Umsätze rein. Was sagt ein Box Office Mojo über Blue Beetle? Da ist er schon. Hat jetzt 81 Millionen umgesetzt weltweit. Ich glaube, die Kosten von Blue Beetle lagen bei 100. Kosten Blue Beetle. Box Office Blue Beetle liegt hilflos auf dem Rücken. Serienjunkies, alles akzeptieren. Warum? 24. Führte zu einer Gesamtsumme von 43.000 Gesamtergebnissen. Ja, also er läuft, glaube ich, nicht so gut an, wie zu erwarten. Läuft er nicht so gut an, wie er hätte anlaufen müssen. Ich glaube, er hat 75 oder hat er, nee, hat 105 Millionen, glaube ich, gekostet. Und er müsste, glaube ich, so 170, 180 einspielen, damit er gewinnbringend ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich drücke dem Film einfach mal die Daumen, dass er das schafft. Er hat jetzt gerade ein bisschen über 80 Millionen, das heißt, es fehlen noch 100 Millionen. Vielleicht könnt ihr die 100 Millionen ja voll machen. Verdient hätte er es, hatte auch The Flash verdient. Der ist ja auch leider sehr, sehr doll gescheitert im Kino. War sehr, sehr teuer auch, muss man sagen. Sehr, sehr schade. Aber manchmal ist es halt so. Ne? Ich glaube, dieses Jahr ist ein ganz großes Learning für die Kinoindustrie und für gerade auch das Superhelden-Genre und sowas. Und zeigt uns auch natürlich selbst, dass die guten Filme gerade ein bisschen unterm Radar laufen und nicht mehr so performen. Ist halt ein Zeichen dafür, dass man sich auch mal langsam darüber Gedanken machen sollte. Sollten wir noch so viel Superheldenfilme raushauen? Oder ist jetzt gerade mal eine Zeit angebrochen, wo wir vielleicht mal ein paar Gänge zurückgehen? Ja, Marvel hat jetzt dieses Jahr noch The Marvels. Ich glaube, der wird ganz okay, tatsächlich. Ich glaube, bei dem wird das Urteil ähnlich ausfallen wie bei Blue Beetle. Ich glaube, der wird irgendwie sweet. Und dann ist das Ding auch erstmal für dieses Jahr, ist der Drops dann gelutscht, was Superheldenfilme angeht. Ja, ich glaube, es kommt noch Aquaman 2, ne? Aber der interessiert mich nicht. Raven haben sie auch verschoben. Craven. Und ja, ich glaube, das war's. Oder übersehe ich was? Ist auch scheißegal, Leute. So, das war's zu Blue Beetle. Also guck den auf jeden Fall. Ich habe den mit 3,5 bewertet bei IMDb, bei Letterboxd, aber ich bin fast dabei, dem 4 zu geben, also da noch aufzustocken, weil der mich wirklich gut unterhalten hat. Deswegen, toller Film, hat Spaß gemacht. Guck den auf jeden Fall im Kino, supportet den. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung und wenn die Werbung rum ist, dann reden wir natürlich über die ersten beiden Folgen von Ahsoka und The Bear. Bis gleich. So, und damit sind wir im zweiten Teil von der Man Cave heute, der zweite Teil der 100. Ausgabe. Und nun reden wir über zwei fantastische Serien, die in den letzten Wochen auf Disney Plus ihr Release haben durften. Und zwar einmal natürlich die ersten beiden Folgen von Ahsoka und über The Bear. Ich fange aber mit Ahsoka an, weil bei Ahsoka der Output natürlich aufgrund von zwei Folgen gerade nicht so riesengroß ist. Für die Leute, die schon die neue Folge We Have Spoken bzw. Ahsoka gehört haben auf meinem Patreon, wissen, dass ich von der Serie in den ersten zwei Folgen sehr angetan war. Und sogar ein bisschen mehr als, also es hat sogar noch einen Tag später bei mir nachgewirkt und ich war noch mehr begeistert. Dave Filoni inszenierte ja quasi jetzt die Serie rund um eine seiner Figuren, nämlich Ahsoka, siedelt sie aber so weit mit Rebels-Figuren an, also lässt sie gar nicht alleine diese Reise erleben, sondern stellt noch sehr, sehr viele Rebels-Figuren an ihre Seite, wie Hera, wie Chopper, wie Sabin Wren oder auch den in Rebels angeteasten Bösewicht, oder nein, nicht angeteasten, er war ja auf jeden Fall dort, aber in Rebels dann endlich im Star Wars-Universum, also im Star Wars-Film-Serien-Universum endlich mal platzierten General Thrawn, um den sich das Ganze ja auch so ein bisschen dreht in dieser Staffel und um dessen Suche. Ezra Bridger spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle und man merkt schon, da fallen ganz schön viele Rebels-Namen dafür, dass wir ja quasi eigentlich eine Ahsoka-Serie haben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch die größte Kritik, dass vielleicht diese Titel wie Ahsoka und Book of Boba Fett oft dazu verleiten, zu denken, dass wir eine Serie kriegen, die rein um diese Figur geht. Was ja auch logisch ist. Wie soll man das auch nicht denken? Weil die Serie heißt ja wie sie. Aber dann natürlich passiert irgendwie mehr und man muss irgendwie versuchen, in diesen, ich sag dann doch mal, straffen Budgets, die man hat und den vielen, vielen Dingen, die man sagen möchte, das alles irgendwie unterzubringen. Und ja, Filoni schafft hier halt so ein bisschen die Serie, wo er sagt, na, jetzt bringe ich mal meine ganzen Helden, die ich selber mit kreiert habe in meinen Serien, meinen Animationsserien, die bringe ich jetzt jemand in Live-Action und dann müssen die halt irgendwie da auch ihren Platz finden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Kritik, die ich aktuell an Ahsoka sehen könnte, dass man auch ein bisschen viel Vorwissen mitbringt, weil das ist das, was ich gerade bei Blue Beetle so gelobt habe. Man guckt das und es steht so ein bisschen für sich alleine. Und bei Ahsoka ist es so, man muss schon wieder ein bisschen was wissen. Und jetzt ist es so, man muss nicht was wissen von den Filmen, was ich nochmal was anderes finde, oder Mandalorian oder sowas, ne? So diese Aushängeschilder, das, was eh in Anführungsstrichen jeder gesehen hat. Also bei Star Wars hat ja fast jeder, zumindest sage ich mal, die Hauptneuen Teile, ob man die jetzt mag oder nicht, aber gesehen hat die fast jeder Star Wars-Fan, der was auf sich hält. Aber zum Beispiel bei den Serien ist es nicht so, gerade bei den Animationsserien. Ja, ich habe das ja damals auch schon kritisiert, dass man in Book of Boba Fett zwei Folgen Mando platziert hat und dass man dann in der dritten Mando-Staffel am Anfang nicht mal ein Recap gibt für die Leute, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Das finde ich ehrlich gesagt frech. Und ich finde auch, dass bei Ahsoka hätte am Anfang mehr kommen müssen, um noch Menschen abzuholen, die nicht in Rebels drin waren. Das hat man meiner Meinung nach ein bisschen verkackt, weil, ey, das sind die Animationsserien, das ist nochmal ein anderes Ding, die Animationsserien den Leuten zugänglich zu machen, weil Live-Action, ich verstehe schon, wenn Leute da sitzen und sagen so, das ist nicht mein Stil, ich kann damit nichts anfangen, das ist mir vielleicht ein bisschen vom Pacing her, es gibt mir irgendwie zu viele Filler-Episoden oder sonst irgendwas. Es gibt ja verschiedene Kritikpunkte, ich meine, wir reden hier immer noch von Kinderserien, ne? So, auch wenn Clone Wars und wenn Rebels fantastisch sind in vielen, vielen Hinsichten, aber es ist ja trotzdem immer noch voll mit Filler-Episoden, da passiert dies, da passiert das. Ich meine, bei Clone Wars gibt es ganze Episoden, die drehen sich nur um Jar Jar Binks. So, und das ist super lieb, dass man das macht, weil das für die Kids halt mega cool ist und ich freue mich natürlich auch. Aber natürlich können damit andere Leute nicht so viel anfangen. Und das ist tatsächlich das, was ich so ein bisschen schwierig finde, dass man so viel vorausschickt, weil das Leute verwirren kann. Man kann aber natürlich sagen, ey, das Internet ist da, reguliert sich da ja quasi schon von alleine. Es gibt sehr, sehr viele Videos, die quasi sagen, was man alles wissen muss, die natürlich sich auch darum, so zum Beispiel Nerd Factory, der gute Luke, hat ein sehr, sehr schönes Video dazu gemacht und hat das alles erklärt. Oder auch Moviepilot, um Gottes Willen, Filmstarts, glaube ich, ja. Wie heißt denn der? Die blonde Gefahr. Der Blonde mit dem roten Punkt auf der Nase. Naja, der hat auf jeden Fall auch ein Video dazu gemacht. Das habe ich mir auch angeguckt. Der hat das auch gut gemacht. Der macht das generell immer ganz gut. Der hat auch nicht so eine Hater-Meinung. Der hat meiner Meinung nach da unter diesen ganzen deutschen Vloggern beziehungsweise zu diesen ganzen Review-Kanälen hat er noch eine der angenehmeren Meinungen, selbst bei Kritik. Das kann man sich noch besser anschauen. Sebastian heißt er, glaube ich. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Naja, Shoutouts auf jeden Fall. Das ist ein guter und dem gucke ich auch ganz gern zu. Und dem seine Zusammenfassung war auch sehr, sehr gut und hat mir auf jeden Fall auch geholfen, weil ich zum Beispiel auch nicht alles von Rebels gesehen habe. Ich habe bei Rebels 2 Staffeln gesehen und ich finde Rebels auch fantastisch, aber es ist natürlich auch viel Stoff. Ja, es sind auch dann schon wieder irgendwie 60 Folgen, 20 Minuten, die da noch irgendwie mir fehlen oder sowas. Oder 50 oder 40 oder sowas. Das ist viel Zeug. Das dann alles irgendwie gucken und sowas und unterbringen in so einem Alltag, wo natürlich irgendwie, also diese Voraussetzung, das zu schauen, das ist schon viel. Und aber die Frage ist auch immer, wie wichtig ist es denn? Ich meine, da komme ich jetzt, das ist jetzt erstmal eine grundlegende Kritik, die ich verstehen kann, aber jetzt muss ich auch was, hebe ich das auch so ein bisschen auf, weil jetzt mal im Ernst, Leute, Star Wars, ne, hat damit angefangen, dass am Anfang von Star Wars 1, da, also von Star Wars Episode 4 quasi, stand beim allerersten Teil Episode 4. Okay, das heißt, wir sind von Anfang an in dieses Franchise rein und uns hat einfach Wissen gefehlt. Es hat einfach uns Wissen gefehlt. So, und wir sind verrückt geworden, weil wir waren so, hä, warum heißt denn der Film jetzt Episode 4? Also das war ja damals das Problem, was ich hatte, als ich Star Wars für mich entdeckt habe, so mit 13, 14, habe mir den aus der Videothek ausgeliehen, habe den geguckt und dann stand am Anfang Episode 4 und ich bin zur Videothek gefahren und habe gesagt, wo sind denn die anderen drei? Und dann waren die so, es gibt keine anderen drei. Und ich war so, wie, es gibt keine anderen drei? Das war noch vor den Prequels, das war so Mitte der 90er. Und die waren so, nee, gibt's nicht. Wie, das gibt's nicht? Das hat mich verrückt gemacht. Das habe ich nicht kapiert. Und dann später, ah, jetzt kommt Episode 1 und Episode 2 und Episode, jetzt kommen die Prequels. Ah, okay, verstehe. Und auch da hat uns ja schon Wissen gefehlt. Ne? Und ich finde, dass Hera, Sabine Wren, Chopper und auch sogar General Thrawn oder auch Ezra Figuren sind, die durchaus auch funktionieren, wenn man nicht viel über sie vorher weiß. Wenn man sich so grob in die Geschichte eingelesen hat, ist natürlich noch besser, aber selbst wenn man wirklich gar nichts weiß, glaube ich, geht's auch, weil wie oft werden wir, alle Filme und Serien schmeißen uns ja quasi in Geschichten rein, wo es einen Anfang und ein Ende gibt, aber davor und danach ist ja was passiert. Und manchmal sind da Figuren, die kennen sich in sonst irgendwas, haben eine Story davor und das kann man da vielleicht nicht so hundertprozentig greifen und auf uns wirkt das dann so, nein, wir müssen alles gesehen haben, um das alles zu verstehen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Fehldenke. Und wie gesagt, da reicht dann Maximum vielleicht auch so ein Zusammenfassungsvideo. Also ich habe mit dem Zusammenfassungsvideo jetzt zum Beispiel von Filmstarts super arbeiten können und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas krass verpasse. Und ich bin ja danach auch, gehe ja dann immer noch in Recherche rein und sowas. Und auch da muss ich sagen, klar, kleine Referenzen, kleiner hinten nach da, nach dir, nach links und rechts. So Bilder, die man halt eins zu eins übernimmt und sowas. Klar, das ist ein schöner Fanservice. Das ist auch guter Fanservice, weil das Fanservice ist, den man versteht. Den kann, aber nicht muss, so, und der nicht mit der Brechstange einen irgendwie erschlägt, das finde ich top. Das findet Filoni hier halt auch wieder ziemlich, findet er sehr, sehr gut rein. Und naja, das ist dann auf jeden Fall was, was für mich gut funktioniert. Aber es ist halt kein Must-Have. Ne? Es ist halt einfach nur noch ein Easter Egg für einen selber, wo man sagt, ach, guck mal, das haben sie jetzt gemacht. Schön, schön. So viel dazu. Das ist alles das rund um mal dieses Ganze, was man vorher wissen muss, Thema und sowas. Jetzt gehen wir mal kurz in die Serie rein. Wie gesagt, es geht um Ahsoka. Ahsoka hat ja schon quasi in der zweiten Staffel von Mando, ich glaube Folge 4 war es, in dieser Filoni-Folge auch quasi sich dieser, wie heißt sie nochmal, Morgan gestellt, ihre Burg oder ihre Festung eingenommen, sie dort attackiert und sie gesagt, wo ist Admiral Thrawn? Und sie hat ja anscheinend sie dann auch gefoltert, um zu wissen, wo diese Karte ist. Und diese Karte soll halt zu Thrawn führen. Ja, diese Karte soll dahin führen, wo, und da ist ja nicht nur Thrawn eventuell hin, sondern da ist ja auch wahrscheinlich Ezra hin, weil die haben sich ja damals von diesen Space Whales quasi, ja, Ezra dafür gesorgt, dass die so ins Nichts geschossen werden, damit halt kein größeres Unglück passiert. Und damit hat Ezra sich quasi geopfert. Und die sind jetzt irgendwo im Nirgendwo und die muss man jetzt finden. Und das ist so das, was sie verfolgt und sie braucht halt dabei Hilfe. Sie kann zum Beispiel nicht diese Karte entschlüsseln, dafür braucht sie die Hilfe von Sabine Wren, die sich nach, die eigentlich mal Ahsokas Schülerin war, aber hat das dann auch irgendwie aufgegeben. Es gibt Hera, die inzwischen bei der Neuen Republik untergebracht ist, dort arbeitet, zusammen mit Chopper. die ja auch zur Seite steht. Und es geht da jetzt eigentlich um die große Suche nach Ezra und die große Suche nach Thrawn. Aber natürlich sind sie nicht die einzigen, die danach suchen, denn es gibt auch noch quasi zwei Dark Jedi, auch ein Lehrer und seine Schülerin, ja, Baylan. Baylan und Shin heißt sie, glaube ich. Und die beiden sind grandios gecastet, ja. Rey, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie der gute Mann mit nach. Rey Stevenson, muss ich gar nicht aufmachen. Rey Stevenson spielt Baylan. Rey Stevenson leider verstorben. Deswegen Gott hab ihn selig. Spielt es wahnsinnig gut. Sind dunkle Jedi quasi. Also sind keine Sith, sondern waren mal Jedi, aber haben schlimme Sachen gemacht. Und quasi ihre Lichtschwerter sind auch schon so orange-rot. Noch nicht komplett rot, ja. Sondern so anorange-rot. Was auch spannend ist, weil man sich fragt, was werden sie gemacht haben, warum sind die Lichtschwerter so und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr spannende Thematik, sehr, sehr spannend aufgezogen, toll in Szene gesetzt. Großartige Einleitungssequenz, schöne Parallele, beziehungsweise auch so ein bisschen Hyperbel rüber zum Start von Episode 1 damals, ja, von den Prequels, wo ja Obi-Wan und Qui-Gon Jinn quasi auf dem Frachter landen von den Separatisten. Und all das sorgt dafür, dass man dieses Mal schon das Gefühl hat, da ist irgendwie was, das ist irgendwie krass. Also dieser, weil die auch nicht so, die sind nicht so oberflächlich geschrieben, sondern das wirkt tiefsinnig, das wirkt bedrohlich, aber auch verletzlich. Es gibt so eine geile Szene am Ende, wo Baylan sagt, dass es schade wäre, wenn man Ahsoka töten würde, und dann sagt Morgan, na, sentimental, und er sagt ganz trocken in die Kamera, ehrlich. Und das fand ich so krass, weil er ja damit auf jeden Fall nicht einfach ein Sith ist, sondern er wirkt die ganze Zeit wie traurig und er muss das machen und er ist dann in irgendeiner Rolle drin und er ist ein Bad Guy, aber er weiß gar nicht so richtig, ob er das sein will. Und er hatte diese fanatische Schülerin, die auch unsicher ist, und das bringt ganz viel Charakter mit rein und neue spannende Figuren, die wir noch nicht kennen. Hinten dran steht noch Marrok, das ist so ein Typ, der sieht aus wie eine Dark Souls Figur und der ist quasi so, hat auch ein Schwert von den Inquisitoren, die haben ja immer diese Drehschwerter, ne, diese Doppeldrehschwerter, die so ganz krass sind, die wir schon bei Rebels gesehen haben, die wir auch schon bei Obi-Wan gesehen haben. Und Marrok sieht auch super krass aus. Und es gibt eine obergeile Kampfszene zwischen Marrok und Ahsoka, die echt richtig Bock gemacht hat auf so einer alten Schiffswerft. Wir haben schon wieder Hochverrat. Wir kriegen auch wieder Einblicke in die Neue Republik, was die Neue Republik alles so nicht im Griff hat, dass sie immer noch teilweise von alten imperialen Sympathisanten unterwandert ist und sowas. Was auch so ein bisschen erklärt, warum dann vielleicht der Umbruch auf die First Order so schnell vonstatten gehen konnte, warum die Neue Republik gescheitert ist und warum die First Order aufkam und sowas. Und das steckt da alles mit drin. Und ich glaube, dass es sehr, 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 sehr spannend ist, was wir da in der nächsten Zeit so erleben werden, weil, also das hat alles auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Man verzichtet auf peinliche Momente à la Obi-Wan, schlechtes Writing, schlechte Verfolgungsjagden, sieht irgendwie nicht geil aus, Animation schlechter, sowas, all das findet nicht statt. Ahsoka sieht super crispy aus, richtig knusprige Serie. Ich finde, dass Look and Feel meistens stimmt, über das Aussehen von Hera kann man sich streiten, das verstehe ich auch, ja. Hera Syndulla sieht schon ein bisschen seltsam aus, bisschen sehr cosplayig. Aber auch das stört mich nicht, weil ich sowas bei Star Wars schon einfach viel zu oft gesehen habe, als dass ich mich daran irgendwie jucke. So völlige seltsam geführte Diskussionen. Ich finde es super spannend, das Casting der, oder die Übersetzung generell der Rebels-Figuren ist 1A. So, ich finde das Casting von Hera großartig. Ich finde das Casting von Sabine Wren atemberaubend gut. Ich finde es auch schön, dass hier, wie heißt der Roboter? Habe ich den Namen jetzt vergessen, der Druide, der an Ahsokas Seite ist, der ja von David Tennant im Englischen synchronisiert wird. Auch das macht ober viel Spaß. Also es ist rundum ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Es macht sehr, 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 sehr viel gute Laune. Es ist sehr ruhig im Pacing. Es erzählt sich sehr schön. Es hat tolle Musik. Es ist sehr klassisch. Es ist so ein bisschen von der klassischen Star-Wars-Trilogie im Soundtrack angehaucht. Auch, dass man mit einem Crawl-Text anfängt und sowas. Die Animationen sind richtig, richtig auf dem Punkt. So, da sieht nichts billig aus. Also bis dato würde ich sagen, die Qualität stimmt. Das Pacing stimmt, die Struktur stimmt und ich glaube, vor uns liegt einer der besten Star Wars Serien aller Zeiten. Das ist das, was ich jetzt aktuell sagen würde. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Ich war mit allem, was in letzter Zeit so bei den Star Wars Serien auch nicht immer hundertprozentig zufrieden. Ich fand Mandalorian Staffel 3 war irgendwie ein wilder Ritt mit vielen Stationen, den ich immer noch nicht so ganz verarbeitet habe, den ich noch nicht so ganz greifen kann. Ich finde bei Book of Boba Fett nach wie vor, habe ich ja schon 1 Million Mal gesagt, dass ein paar Sachen gut waren, ein paar Sachen leider furchtbar waren. Ich finde Obi-Wan bis heute leider nur durchwachsen und okay maximal. Und das ist ein bisschen schade, wenn wir davon reden, ne? So, also ich finde jetzt auch nicht alles, was bei Star Wars die letzte Zeit passiert, ist gut, aber dann dazwischen hatten wir halt Andor, Mandalorian Staffel 1 und 2, The Bad Batch, so Sachen, die halt dann wieder auch wussten zu begeistern. Und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass das geil wird und finde, dass hier die Filoni auf jeden Fall in den ersten zwei Folgen samt seiner Regisseurinnen und so weiter und so fort einen guten Job gemacht hat und das Ding auf jeden Fall gut nach vorne bringen wird und ich habe richtig Bock auf mehr davon. Gut, dann reden wir jetzt über eine meiner liebsten Serien der letzten Jahre, eine der besten Serien aller Zeiten vielleicht, wenn man jetzt von den modernen Serien dieses Genre ausgeht, dieses Dramedy-Genres. Die Rede ist natürlich von The Bear. The Bear hat jetzt gerade seine zweite Staffel released, die läuft ja schon seit ein paar Monaten, Folge für Folge lief sie, glaube ich, auf Hulu. Und bei uns haben wir ja kein Hulu, deswegen läuft sie dann bei uns auf Disney Plus, beziehungsweise auf Disney Plus Star. Und da hat sie letzte Woche ihr Release gehabt, mit der kompletten Staffel tatsächlich. Also alle 10 Folgen der zweiten Staffel waren direkt da. Und da war ich natürlich ein dankbarer Abnehmer, weil die erste Staffel, wie gesagt, war für mich eine der besten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die Serie hat ja auch in der ersten Staffel schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, hat diverse Preise abgeräumt und das auch nicht zu Unrecht, denn in The Bear stimmte meiner Meinung nach damals schon die Mischung aus Drama, Energie, Stress, Kamera, Emotionen, Realismus sehr, sehr, sehr. Also da war alles an seinem richtigen Platz und das Ding war für mich makellos und ich war so ein bisschen, als die erste Staffel rum war, gespannt. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mit einer zweiten, weil die Messlatte lag so weit oben. Es war schon schwer zu sagen, oh, wird's noch besser? Weil, holy Christ, was war die erste Staffel gut? Und was hätte das auch alles irgendwie anders werden können? Aber, Leute, was soll ich sagen? The Bear Staffel 2 springt doch nochmal mit ein bisschen Anlauf über die erste Staffel drüber und berührt die dabei nicht mal. Und das soll die erste Staffel in seiner Qualität kein bisschen mindern, denn die erste Staffel ist eine fantastische Staffel. Es ist eine der besten Staffeln, aber die zweite Staffel ist tatsächlich noch besser. So. Und das liegt an seinem Umfang, es liegt an der Geschichte, es liegt am Character Building und es liegt natürlich auch in der Kunst, die diese Serie immer wieder abfeuert, und zwar dieser sehr, sehr gute, schmale Grat, ein sehr, sehr toller, schmaler Grat, aber einen, nach dem man sehr, sehr gut bewandern muss, aus Humor, Ernsthaftigkeit, Emotionen, Traurigkeit, Drama, ganz viel Drama auch drin, Stress und so weiter und so fort. Also diese eigene Formel, die man sich auferlegt hat, ja, um in der eigenen Metapher zu sprechen, diese ganzen Zutaten, die man in diesen Topf schmeißt, die müssen am Ende auch schmecken. Und The Bear schafft es auch in der zweiten Staffel, dass diese Sachen wirklich, genauso wie ein gutes Gericht bei The Bear, am Ende auch einfach nur geil aussieht. Man will sofort irgendwie durch den Fernseher springen und dieses geile Steak vernaschen. Auch hier ist es so, es ist genau alles am richtigen Ort. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Es ist genau das, was Carmi macht in der Serie, schaffen hier auch die Writerinnen und die Regisseurinnen und sorgen dafür, dass diese Serie wirklich einfach ein Hochgenuss ist. Aber auch ein Stressfaktor. Also man kann nicht aus The Bear rausgehen und sagen, so, ach, das war aber einfach wieder mal eine entspannte Staffel. Das sage ich gleich vorweg. In der zweiten Staffel geht es darum, dass wir quasi, damit hat es ja aufgehört, dass Carmi nach dem Selbstmord seines Bruders, der das Restaurant übernommen hat, sich dort mit allem arrangieren muss, da irgendwie versucht aufzuräumen und aber finanziell total damit an die Wand fährt, weil das Ding halt hoch verschuldet ist. Aber dann findet er in der letzten Folge quasi das versteckte Geld, das versteckte Schwarzgeld von seinem Bruder, das der in irgendwelchen Tomatendosen gelagert hat. Und auf einmal ist da ganz, 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 ganz viel Kohle. Und ja, auf einmal kann die Sache doch noch irgendwie gerettet werden. Und er kann seinem Traum nachgehen, sein eigenes Restaurant aufzumachen, und zwar The Bear. The Bear ist ein Spitzname, den quasi er und seine Brüder hatten. Sie heißen ja mit Nachnamen auch Bersetto, sind ja Italiener. Und darum dreht sich's dieses Mal um die Gründung des Restaurants The Bear, der Stress da damit einhergeht, die Verpflichtung, die man dem eigenen Onkel gegenüber hat, der quasi mit einsteigt als Finanzier, weil die Kohle hinten und vorne trotzdem nicht reicht. und mit einem harten Deal mit ihnen ausmacht, dass sie auf jeden Fall das Ding irgendwie halten müssen, ansonsten haben sie ein riesengroßes Problem. Der Film verliert so ein bisschen seine dreckige Imbiss-Atmosphäre, die in der ersten Staffel geherrscht hat, was vielleicht die eine oder andere Person traurig finden mag, weil dieser Imbiss doch auch irgendwie schon geil war. Geht dieses Mal so ein bisschen mehr in den Sektor gute Küche, Sterneküche und so weiter und so fort, was viele Sachen angeht, die Zubereitung von Essen, die Präsentation von Essen, macht aber meiner Meinung nach dadurch kein bisschen weniger Spaß. Im Gegenteil, man sitzt auch da wieder relativ schnell vom Fernseher und hat einfach nur Hunger. Die Staffel hat mehr Folgen als die letzte Staffel, 2 Folgen mehr, die der Serie aber auch gut tun, weil auch da wieder sehr, sehr viel Abwechslung drin ist. Ne? Wir haben auf jeden Fall, sag ich mal, die ersten Folgen folgen halt straight der Staffel und sollen halt irgendwie sehr, sehr geradlinig da durchgehen, aber natürlich mit jeder weiteren rumgehenden Folge merkt man dann auch so, okay, jetzt kommen wir langsam dahin, das hat sie ja bei der ersten Staffel auch so gemacht, umso weiter wir nach hinten gehen, umso besonderer wird das ganze Ding und so war es auch in der zweiten Staffel, so war es vor allem auch richtig stark in der zweiten Staffel. Naja, die Figuren, die wir haben, sind quasi die gleichen wie in der ersten Staffel. Ich muss nochmal ganz kurz alle Namen raussuchen, damit wir auch alles richtig machen. Wir haben natürlich Sydney als Sous-Chef, die quasi Kami zur Seite steht und das Ganze so mitleiten soll, die sich Gedanken machen soll über das Menü. Wir haben Richie, der sich gerade in der Krise befindet, weil er nicht so richtig weiß, was seine Aufgabe in dem Ganzen ist. Er soll irgendwie beim Aufbau helfen, er soll irgendwie helfen, den Laden zu renovieren, aber verkackt er auch ganz, ganz viel. Wir haben Marcus, der quasi nach Kopenhagen geschickt wird, weil er ist ja so ein bisschen der Meister der Desserts und soll dann nach Kopenhagen gehen, gerät in die Hände von Will Poulter. Das ist dieser Schauspieler, der mal sehr seltsam aussah bei den Millers und der inzwischen einfach nur unfassbar heiß aussieht. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Aus Guardians of the Galaxy als Adam Warlock bekannt oder halt jetzt auch hier als dieser Chef in Kopenhagen, als der quasi Marcus so ein bisschen an das ganze Thema Süßspeisen, Nachspeisen und so weiter ranführt, neue Ideen ihm mitgibt. Wir haben Onkel Jimmy gespielt von Oliver Platt. Oliver Platt liebe ich eh, spielt das fantastisch, ist quasi jetzt hier der Geldgeber, taucht immer mal auf und spielt so ein bisschen fast schon so ein Mafia-mäßigen Typen, aber irgendwie geil. Wir haben Natalie, die Schwester von Kami, die quasi so ein bisschen in die organisatorische Rolle rutscht. Wir haben Tina, die in der letzten Folge noch eigentlich nur so als Köchin aufgefallen ist, die aber hier so ein bisschen, ja, die jetzt so in ihrer Rolle so ein bisschen aufsteigt, als Assistenz von Sydney und irgendwie eine neue Motivation zieht. Wir haben noch Ibra, das ist quasi der andere Koch, der da nicht so ganz mitziehen kann, wie zum Beispiel Sydney. Und wir haben dann auch noch ein Love Interest, und zwar Claire Bear. Claire Bear ist eine Frau, die quasi die so ein bisschen die das Love Interest ist von Carmi aus alten Zeiten und die jetzt so auftaucht wieder und quasi auch seine Welt ein bisschen mit auffühlt, will man sagen. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz hier auf The Bear gehen, damit ich auch nochmal die ganzen, weil es gibt ja noch ein paar andere Figuren, ich habe jetzt nämlich noch gar nicht alle genannt. Wir haben ja auch noch zum Beispiel, wie heißt denn der gute Mann? Fack, natürlich. Fack ist natürlich eine großartige Figur. Ja, ich liebe ja Fack einfach, der so ein bisschen auch dabei hilft, das alles aufzubauen. Ist ja so ein bisschen der kleine wilde Handlanger. Maddie Madison spielt den, also auch jemand, der in dieser Kochszene gerade sich einen sehr, sehr großen Namen macht und der da einfach auch am Start ist. Und wir haben auch noch Pete, den Mann von Natalie, der ja schon immer so ein bisschen der Trottel ist, aber der am Ende auch nochmal einen schönen Moment bekommt. Und wir haben dieses Mal auch ein paar geile Gaststars, hab ich ja eben schon gesagt, Will Poulter, und dann gibt es diese Folge Nummer 6. Ich glaube, das ist eine Folge, über die werden wir wieder sehr, sehr stark bei den Emmys reden. Und zwar ist das die Folge mit Jamie Lee Curtis als Carmys Mom, Bob Odenkirk als ihr Freund, Sarah Paulson und auch, na, wie heißt der Comedian? Nicht Jim Jeffries. Warte kurz, ich gehe nochmal ganz kurz in die Folgen rein. Gestern wusste ich es noch, aber naja. Beef, nee, warte mal, Staffel 5, Staffel 6, Fox hat auch einfach die krasseste Bewertung, Folge 7 von Staffel 2, aber die will ich gar nicht sehen, sondern ich will ja nochmal ganz kurz die Besetzung sehen von Folge 6 und von Folge 6, da spielt nämlich auch noch mit, na, John Mulaney. Genau, John Mulaney spielt auch noch mit. Also in dieser Folge ist ein richtig krasses Star-Aufgebot. Es gibt auch noch einen Auftritt von Olivia Colman. Also die zweite Staffel ist schon mit Stars gesegnet und auch mit den Hochkarätern. Die, die eine Serie, eine krasse Serie, noch ein bisschen krasser machen. So, die nicht nur für Namen da sind, sondern die da sind, um auch noch wirklich was mit reinzubringen. Und das ist halt auch so das Geile daran, dass jeder dieser Schauspielerinnen auch performen darf. Die sind nicht einfach nur da, damit man sagt, naja, wir können uns noch einen Namen mehr aufs Plakat schreiben, sondern die sind da, weil sie eine Aufgabe haben. Und das ist ganz, 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 ganz krass. Und The Beef schafft, The Beef, sage ich schon, The Bear schafft es auch dieses Mal wieder in dieser Storyline, um diesen stressigen Aufbau dieses und dieses Restaurants und diesem Mitfiebern, ob das jetzt klappt oder nicht und dann dieser Eröffnung am Schluss uns quasi in einen ganz großen Strudel zu werfen aus Humor, Lachen, aber nicht so ein, oh mein Gott, krasser Gag, sondern eher mal so ein Mitkichern oder über die Absurdität einer Situation lachen, über einen Spruch lachen, über dieses Mitleiden, dieses, okay, wir merken irgendwie, nichts wird richtig fertig. Warum ist das jetzt so? Schaffen die das überhaupt nur so? Dieser Stress, der entsteht. The Bear ist ja schon eine der stressigsten Serien, die es so gibt, weil einfach sehr, sehr, es wird mit vielen Schnitten gearbeitet, es läuft viel laute Musik, sind oft laute Sounds zu hören, ne? Man hat schnelle Dialoge, man hat viel Dialog, so, man hat wirklich auch mit kleinen Abständen sehr, sehr viel Text und so, also das ist schon alles, man muss sehr aufmerksam sein, ich baue dabei auch kein Lego oder sowas, ich bin da schon so sehr aufmerksam auf den Fernseher konzentriert und dann kommt die Sache dabei und die macht The Bear für mich aber am besten ist, dass sie, ich kenne fast keine Serie, die so gut Emotionen einfängt. The Bear ist für mich das absolute Aushängeschild, wenn es darum geht, Emotionen krass darzustellen. Weil zum Beispiel merkt man das in der Beziehung zwischen Carmy und Claire, das ist eine der eigensinnigsten, schönsten und liebevollsten, umgesetztesten Beziehungen in einer Serie, die ich jemals gesehen habe. Die hat so ein Knistern, die hat so eine spürbare Liebe, so eine spürbare Leidenschaft hat das alles, dass ich wirklich dachte so, wow, das ist mir fast schon zu intim. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier was bei was dabei, wo ich gar nicht dabei sein darf. Nicht, weil man so viel, ne, also um Gottes Willen, das ist ja jetzt, ist ja, geht gar nicht jetzt um Körperlichkeiten, sondern es geht so um dieses, wie man sich anschaut, wie man miteinander redet, wie man auf sich eingeht, wie man auf die andere Person reagiert, was es mit ihm macht und sonst irgendwas. So dieses, dass Carmy ihr auch am Anfang eine falsche Nummer gibt, weil er einfach Angst hat, dass sie sein Leben irgendwie, dass sie ihm vielleicht was anderes zeigt, außer Arbeit. Ne? Und in der letzten Folge, wo man ja wieder, es gab ja in der ersten Folge, in der ersten Staffel eine schnittlose Folge, die zu einer der besten Sachen gehört, die ich jemals gesehen habe im Serienbereich. Also wirklich, diese Folge hat mich bis heute noch komplett, denke ich daran zurück und kriege direkt irgendwie wieder so Schweißausbrüche, aber bin auch gleichzeitig fasziniert, wie toll das alles war. Es ist wirklich ein fabelhaftes Machwerk, diese Folge, die ist unfassbar krass. Ja, die erste, diese, in der ersten Staffel, diese Folge ist unfassbar krass und die wird ja auch aufgegriffen in einer anderen Form. Man führt uns sogar erstmal ein bisschen auf eine falsche Spur mit dieser Szene und mit dem, was da so passiert und so. Sehr, 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 sehr smart, wie das alles gelöst wird. Und dann auf einmal geht es aber über an andere Punkte. Und dann ist nicht mehr, geht es nicht mehr um Schnittlosigkeit, sondern dann geht es um viele Schnitte und um andere Performance. Und das ist wirklich krass. Und in dieser Folge, ich will jetzt gar nicht spoilern, gibt es eine Szene rund um Carmy. Wie Carmy quasi, Carmy wird in eine Situation gebracht, aus der er nicht rauskommt und muss sich quasi auf die anderen verlassen und seine eigene, sein eigenes Scheitern und seine eigene Wut und sein, und dann kommt so ganz viel aus ihm raus und er ist einfach so jemand, der sagt so, ey, ich will eigentlich keine Emotionen an mich ranlassen, ich will eigentlich arbeiten und das ganze quere Verhältnis zu seiner Mutter, was uns in dieser sechsten Folge bei diesem Weihnachtsessen ganz, ganz krass vor Augen geführt wird, die wirklich, also die ist so knisternd hart, diese Folge. Die ist so stressig und die ist so böse und die ist so hart in den Dialogen. Man lässt einen so mitfiebern und die ist so spannend erzählt, weil die so nah an der Realität dran ist. Und weil wir uns das alles vorstellen können, weil alle einfach so auf so einem, auf echten Emotionen performen, dass man es überhaupt nicht fassen kann. Und diese Folge einen ganz stark mitnimmt und auch in so einer ganz schlimmen Eskalation endet. Aber alles irgendwie so nachfühlbar, nachvollziehbar, realistisch, ernst, traurig, mitreißend, ganz, ganz krasses Ding. Also wirklich ganz, ganz, ganz krasses Ding. Und dann kommt diese letzte Folge und da kommt das alles irgendwie so in raus. Und da muss ich euch sagen, da bin ich ganz ehrlich zu euch, ich bin ja auch jemand, der in den letzten Jahren ganz viele Sachen emotional verkackt hat, weil er sich einfach zu sehr auf Arbeit ist das Wichtigste, für die Leute performen ist das Wichtigste, ich muss meinen Kram durchziehen, ich muss irgendwie gucken, dass ich das alles auf die Kette kriege, mein Leben ist so unaufgeräumt, ich muss arbeiten, hab dabei Menschen aus meinem Leben geschmissen, hinter mir gelassen, Herzen gebrochen, Dinge gesagt, die hart waren, die gemein waren. Auch das ganze zwischenmenschliche Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, was auch nicht leicht ist, weil auch meine Mom in ihrem Leben viele Sachen erlebt hat, die krass waren. Meine Mom heute auch eine Person ist, die sehr tapfer ist, sehr tough ist, aber die ich auch sehr viel auffangen muss. Ja, also ich meine, wir arbeiten zusammen, so ist bei mir im Laden angestellt, alles gut, aber es ist trotzdem jemand, der mir nahe steht, der, klar steht sie mir nahe, es ist meine verfickte Mutter, Alter, aber so, um die ich mich sorge, mit der ich immer wieder, die ich immer wieder auffangen muss, bei der auch vieles schiefgelaufen ist, für die ich da sein muss, dass ich bei dieser letzten Folge in ihrer Gesamtheit ihn zu sehen, ich habe mich gefühlt, als würde ich in den Spiegel gucken. Ich war emotional, ich habe 40 Minuten lang, ich habe sehr schnell angefangen zu flennen in dieser Folge und auch teilweise so laut schluchzend, so wirklich so dieses so, okay, du guckst dir in was rein, das ist die absolute Hölle. So, du kriegst gerade absoluten Spiegel vorgehalten, weil du hast das und das verkackt, du hast da irgendwie Menschen enttäuscht und so weiter und so fort, du hast da Frauen aus deinem Leben gehen lassen, die dir gut getan hätten und das war so selbstentlarvend, dass ich habe die Sache, glaube ich, um 2:30 zu Ende geschaut und ich glaube, ich saß noch bis 3:45 auf der Couch nachts und habe einfach nur an die Wand gestarrt und war so, wow, krass. Und das war wirklich intensiv. So, es war wirklich intensiv. Und das zeigt, warum The Bear so großartig ist, weil es sich ganz nah an uns bewegt. Und natürlich werdet ihr diese Geschichte vielleicht nicht voll nachvollziehen können und ihr kommt vielleicht aus stabileren Elternhäusern, ihr habt vielleicht keine wechselnden Beziehungen und keine wechselnden Partner in eurem Leben, ihr seid glücklich mit einer Person und darum beneide ich euch alle sehr, weil das ist was ganz, ganz Tolles, daran sollte man festhalten und das ist ganz, ganz wichtig und ich kriege das leider so nicht hin. Ich sitze heute deswegen in der Therapie. Ich habe Menschen aus meinem Leben geschickt, die ich oft eigentlich geliebt habe, für die ich große Emotionen habe und musste sie wegschicken, weil es nicht funktioniert hat. Ich muss immer noch durch diesen Struggle. Ich arbeite so 24/7 gefühlt, habe aber trotzdem irgendwie nicht viel. Ne? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss weiter immer kämpfen und kämpfen und kämpfen, muss immer weitermachen. Und dass diese Serie mir so einen Spiegel vor die Nase hält und mich so emotional abholt, zeigt einfach, dass The Bear rein in seinen Emotionen, rein in dem, was es macht, in dem, was es erzählt, in dem, wie es dargestellt ist, eine der besten Serien ist, die wir jemals hatten. Weil oft gucken wir Sachen und sagen so, ja, damit kann ich relaten und dies und das, aber das hier war menschlich. Es war keine Serie, sondern es war menschlich. Die Figur Kami, wie sie ist, Kami ist ja überhaupt kein, das ist überhaupt keine sympathische Figur. Ich mag den total gern, aber der ist ja kein per se sympathischer Held. Das ist ja jemand, der ist sozial abgekapselt, der kümmert sich nur um die Arbeit, der ist auch teilweise ein Arschloch, der ist teilweise sehr streng, der ist sehr impulsiv, der fährt aus der Haut, danach entschuldigt er sich direkt. Das ist ja alles was, womit ich relaten kann. Aber das sind Menschen, so sind Menschen. So, und das ist so krass, dass man so eine Geschichte erzählt. Und um diese ganzen Personen, seine Schwester, die einfach irgendwie total am Limit ist, seine Mutter, die irgendwie auch wirklich traurig, also eine traurige Person ist, der man nicht gerne zusieht, weil sie einfach überfordert ist und weil man auch nicht so richtig weiß, soll ich die jetzt scheiße finden oder soll ich die jetzt toll finden oder, ne, also dieser ganze Apparat drumherum und auch was dann so Verhältnisse mit Menschen machen, da schafft The Bear einfach wirklich uns zu sagen, so sieht es aus, so sehen Familien aus, so können Familien funktionieren. Das ist einfach, als hätte man einfach irgendwo reingeguckt in eine Geschichte, die wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen übertrieben und so ein paar Ecken, aber die kann so schon passieren. Und darauf darauf kann man sich stützen, wenn man sagt, der Bär ist eine der besten Serien aller Zeiten. Das ist die beste Darstellung von Emotionen, die ich jemals gesehen habe. Trotzdem ist es witzig, die Richie-Folge, wo Richie quasi so seinen Moment hat und endlich in seinem Kopf mal so den Switch hinbekommt, ist unfassbar. Ja, die 7. Folge ist großartig. Die 6. und die 7. Folge hintereinander zu gucken, ist ein Hochgenuss, weil wir einfach 2 Folgen haben, die komplett unterschiedlich sind in ihrer ganzen Darstellung, auch im Look and Feel, die uns trotzdem, die so uns abholen und sind so, wow. Das ist wirklich das Größte, was man machen kann, wenn man es schafft, so eine Bandbreite zu bieten. Die Kopenhagen-Folge ist fantastisch. Die letzte Folge ist wirklich eines der krassen Sachen, die ich jemals gesehen habe. The Bear ist einfach ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk, was von mir die glatte 10 bekommt. Und auch, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal irgendwann ein zweites Mal angucke, aber darum geht es auch nicht immer. Es geht nicht immer darum, Filme, so dass wie letztens auch mit Bo's Afraid, wo Leute sagen, ja, aber den guckt man sich ja kein zweites Mal an. Ja, natürlich gucke ich mir Bo's Afraid wahrscheinlich erstmal kein zweites Mal an und vielleicht, wenn dann erst in ein paar Jahren. Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht ja darum, was mit dir macht. Und The Bear macht mit mir unfassbar viel. The Bear macht mit mir mehr als 95% der anderen Serien, die ich gesehen habe. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich gerne gucke, ne? Aber das ist schon die Königsklasse. Man muss dafür emotional bereit sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Bär ist besonders emotional anstrengend, aber dadurch, dass es halt so eher kleine Probleme sind, aber die sind so nah an einem dran, ist so gut geschrieben, würde ich sagen, wow, das ist schon was, wo man für ready sein muss, weil man muss sich darauf einstellen, dass man vielleicht einen Spiegel vor die Nase gehalten bekommt. Ich musste dafür ready sein. Ja, und ich war der, der am Samstagabend hier allein auf der Couch saß und irgendwie eine halbe Stunde geflennt hat, wie ein kleiner Junge. Deswegen seid dafür bereit, aber guckt es, weil es ist eines der besten Sachen, die ihr euch angucken könnt. In jeglicher Hinsicht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist schauspielerisch, Sympathie, Empathie, emotional, in allen Hinsichten das Krasseste. Ja? Deswegen zweite Staffel wirklich Chefskiss. So, es ist, wie gesagt, es ist so schön, dass eigentlich die Serie sich selber in einer Hand ihrer Gerichte beschreibt, wie sie funktioniert. So, diese Parabel, die funktioniert ganz gut. So. Oder diese Parallele oder whatever. Keine Ahnung. Mir fehlen jetzt auch die Worte. Ich bin jetzt auch schon wieder emotional ein bisschen aufgewühlt. Fantastische Serie. Wenn man das scheiße findet. Ich glaube, das kann man nur scheiße finden, wenn man sich entweder, das ist der eine Punkt, den ich schon auch verstehen kann, wenn man sagt, das ist mir zu krass, das ist mir zu schnell, das hat mir zu viel Speed, das ist irgendwie, das stresst mich zu sehr, ich kann damit nicht umgehen. Deswegen mag ich das nicht so. Oder man ist zu dumm dafür. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Das kann man handwerklich nicht hassen, das kann man vom Writing nicht hassen, das kann man nur entweder, wenn man sagt, das ist mir zu krass, oder man ist zu blöd dafür. Hä, warum kochen die da nur? Was soll das? So, warum explodiert kein Auto? So. Aber so darf man halt nicht rangehen. Und ich glaube fest zu wissen, ja, dass ihr alle, ja, geschlossen, auch die mit den schlechten Reviews auf iTunes, Leute, ihr seid schlau genug für The Bear. Ja, also guck bitte The Bear. Das war's von mir. Das war die 100. Folge von The Man Cave. Es war mir doch ein Anliegen und eine Freude, dass ihr heute wieder hier wart. Ja, dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schaut gerne bei meinen Werbepartnern rein. Ihr findet alles in den Shownotes. Kommt gerne auf Patreon vorbei. Kommt gerne in den Discord. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns live auf Twitchy oder auf YouTube. Nicht ganz so live. Ich küsse doch euer Herz. Ja, und checkt unbedingt die Sachen aus, die ich euch heute empfohlen habe. Die machen alle wahnsinnig viel Spaß. Kuss und bis bald. Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.